Willkommen zu Agrarseins Wissen kompakt, dem Podcast der Habeler Frauen bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder. Heute werfen wir einen Blick in einen zentralen Bereich des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen- und Wasserwirtschaft. Dort, wo Forschung, Innovation, internationale Zusammenarbeit und forschungspolitische Entscheidungen zusammenkommen. Mein heutiger Gast ist Magister Dr. Bernhard Bichler, Leiter der Abteilung Forschung, Entwicklung und Unternehmensservice. Er verantwortet Programme, die Österreichs Zukunft unter anderem in den Bereichen Klima, Biodiversität, Tierhaltung und Kreislaufwirtschaft mitgestalten. Wir sprechen über das neue Ressort Forschungsrahmenprogramm 2026 bis 2030, über europäische Initiativen wie Horizon Europe und darüber, welche Rolle Wissenschaft in einer Zeit der Veränderungen hat. Lieber Bernhard, herzlich willkommen im Podcast bei uns in Raumberg-Gumpenstein.
Ja, danke für die Einladung.
Bernhard, du leitest den Forschungsbereich im Landwirtschaftsministerium, kurz gesagt. Was konkret kann man sich darunter vorstellen?
Na, wir sind eine koordinierende Abteilung. Das bedeutet, wir kümmern uns um Forschungsprojekte, die einerseits kommen aus den forschungsaktiven Dienststellen, also aus den ressorteigenen Einrichtungen, die Forschung betreiben und auch Forschung durchführen. Und wir kümmern uns auch um externe Forschungsbeauftragungen, das heißt Projekte, die von österreichischen Forschungseinrichtungen bei uns eingereicht werden.
Beispielsweise die Veterinärmedizinische Universität, die Universität für Bodenkultur.
Genau, und dann wir kümmern uns um die Projekte und schauen auch, dass wir den Überblick behalten über das unterschiedliche Projektportfolio. Wir haben da über 200 Projekte, 250 in Summe mit externen Beauftragungen und internen Projekten, die bei uns laufen. Und am Ende des Tages ist unser Job in der Abteilung recht einfach. Wir kümmern uns darum, dass Forschungsprojekte am Ende vom Projekt mehr sind als nur Abschlussbericht, den man in ein Regal einstellt und der dann da drinnen steht.
Sondern dass auch, dass wichtige Themen bearbeitet werden, oder?
Genau, dass Forschungsergebnisse in der Praxis ankommen, weil darum geht es bei uns immer, also angewandte Forschungsprojekte, die einen Mehrwert für die Praxis bieten.
Wie ist dein Lebensweg? Wie kommt man sozusagen in den Forschungsbereich im Landwirtschaftsministerium? Hast du selbst auch einmal geforscht?
Ich bin also im Endeffekt nach meiner Dissertation, wie so oft ist, hängen geblieben im Forschungsbereich. Auch wenn das ein anderer Bereich ist, also nicht mein ursprünglicher Fachbereich, aber trotzdem ist es ein Bereich, der sehr, sehr spannend ist, der sehr abwechslungsreich ist, weil wir einfach sehr, sehr viele Themen haben. Also vom Boden über die Tierhaltung bis zu Schadstoffen in der Umwelt, aber auch beispielsweise Fragestellungen zu Naherholung oder Raumordnung, die bei uns mit reinspielen. Mhm. Das heißt, das ist ein sehr bunter Blumenstrauß, den es gibt, aber der das sehr, sehr spannend macht.
Warum? Es gibt Universitäten, die in Österreich forschen, es gibt private Institutionen, die forschen. Warum braucht man sowas wie eine Ressortforschung zur Land- und Forstwirtschaft, zu Umweltthemen, zum Klima? Warum braucht man das?
Ja, weil es einfach ganz zentrale Fragen sind, mit denen wir uns da beschäftigen, mit denen sich die Dienststellen beschäftigen, mit denen sich Auftragnehmer beschäftigen. Da geht es um Klimawandelanpassung, da geht es um Ernährungssysteme, da geht es um Umweltthemen und da geht es um Klimaschutz am Ende.
Machen das nicht die Universitäten auch?
Die Universitäten machen das auch, aber Universitäten haben oftmals vom Auftrag her eine andere Ausrichtung. Bei uns geht es um angewandte Forschungsprojekte, bedeutet Projekte, die sehr nah an der Praxis sind, die anwendungsorientiert sind und die immer versuchen, ein Problem zu lösen. Mhm. Und das ist auch die Stärke, die wir im Ressort haben, dass eben diese angewandte Forschung ganz was Spezifisches ist und was uns auch unterscheidet. Wir sind als Landwirtschaftsministerium, auch als BMLOK, mit den Zuständigkeiten für Umwelt und Klima das forschungsaktivste Fachressort. Wir sind zwar keines...
Im Vergleich zum Beispiel zu anderen Ministerien,
genau,
was meinst du damit?
Okay. Genau, also wir sind jetzt keines der drei großen FDI-Ressorts, die es gibt, also Forschung, Technologie und Innovation. Aber dadurch, dass wir so forschungsaktiv sind, sind wir auch als Fachressort ein Forschungsressort.
Du hast gesagt, drei FDIs, Ministerien sozusagen. Wer sind die?
Das ist das Wirtschaftsministerium, das Wissenschaftsministerium und das frühere BMK, also zuständig für Infrastruktur und Innovation. Das sind die drei Häuser, die in Österreich für Forschungsförderung und auch für die FDI-Strategie und den FDI-Pakt zuständig sind.
Und daneben gibt es sozusagen in unserem Ministerium eine Forschungsabteilung, die zu unseren wichtigen Themen
beauftragt. Genau, daneben sind wir, die, sage ich mal, Zuständigkeit haben im Bereich des Forschungswesens, also alles, was angewandte Forschung im Bereich der agrarischen Themen ist, aber auch darüber hinausgehend. Wir haben ja neun forschungsaktive Dienststellen, wie wir sie nennen, also Forschungseinrichtungen, die zum Ressort dazugehören. Und wir haben auch drei ausgegliederte Einrichtungen, beispielsweise das AGES, Umweltbundesamt und das BFW, die sich um die Themen kümmern, die bei uns im Haus verortet sind.
Das geht sozusagen vom Boden über Klima bis hin zur Betriebswirtschaft, oder? Dieser große Balken ist eigentlich gespannt, oder?
Genau, ja. Also genau diese Themen, ja. Plus auch mit der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik gibt es natürlich auch diese pädagogische Komponente, die da mitgedacht wird.
Ja.
Und ich glaube, eines der Aushängeschilder ist natürlich dieses Konzept von Forschung und Ausbildung und Schule an einem Standort. Das gibt es bei den höheren Schulen, also bei den HBLFAs. Es gibt aber auch Bundesämter, die auch Forschung betreiben und zum Ressort dazugehören, also zu dieser Ressortforschungslandschaft.
Und ihr seid da koordinativ sehr stark tätig, was unser Haus intern betrifft, das Ministerium sozusagen, aber auch nach außen hin. Die Universitäten können sozusagen bei dir Forschungsprojekte einreichen und gehen dann durch einen Beurteilungsprozess und werden dann genehmigt oder auch nicht genehmigt.
Genau, also wir arbeiten sehr viel mit internen und auch externen Partnern, die eben diese Anträge einreichen können. Wir schauen uns das an, das heißt, wir schauen an, ob die Budgets passen, ob die Projektabläufe so sind, ob die Ziele passen und machen das immer in enger Zusammenarbeit mit Gutachtern, sowohl aus dem Haus als auch extern, die uns dann Empfehlungen geben, wie wir mit den Projekten umgehen. Das sind die externen Forschungsprojekte und bei den internen Projekten ist es genauso. Also da haben wir wirklich einen sehr, sehr gut eingelaufenen Prozess mit einem sehr, sehr guten Team, die da dahinter stehen.
Ihr seid natürlich auch international in der Forschungslandschaft tätig. Das heißt, ihr schaut auf europäischer Ebene beispielsweise. Vielleicht können wir über den Punkt da schon ein bisschen reden. Wie sozusagen seid ihr integriert oder sind wir als forschungsaktive Dienststellen sozusagen hier auf dem europäischen Konzert eingebunden?
Also Österreich ist ja grundsätzlich sehr, sehr eng verknüpft und eingebunden in diesen europäischen Forschungsbereich. Also man kann ja Forschung in Österreich gar nicht denken, ohne dass man nicht auch an Europa denkt. Bedeutet, wenn wir Forschung in einer Dienststelle machen, machen wir auch immer Forschung für Europa. Und da gibt es eine sehr enge Einbindung und auch Anknüpfung einerseits über das Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe der Europäischen Kommission. Ein Forschungsprogramm mit 100 Milliarden Euro, also wirklich viel Geld, das da mobilisiert wird. Und da sind wir sehr eng eingebunden über den strategischen Ausschuss, wo wir eben Forschungsthemen aus Österreich dort auch einbringen können in den Gremien.
Das heißt, ihr bestimmt auch zu einem gewissen Teil mit, in welche Richtung die europäische Forschungslandschaft geht, oder?
Genau, also es kommen Vorschläge von der Kommission und wir sind dann über diverse Gremien gefragt, dazu Stellungnahmen abzugeben und das mit zu gestalten, natürlich ganz maßgeblich in Gremien, in großen Forschungsgremien, die es jetzt für den Forschungsbereich gibt.
Und ihr unterstützt auch sozusagen die Forschenden in Österreich, wenn sie sozusagen andocken wollen auf europäischer Ebene?
Genau, das können wir nicht alles selber machen. Da haben wir dann auch beispielsweise mit die FFG, mit der wir da eng zusammenarbeiten, um eben Beratungsleistungen und Services anzubieten für potenzielle Projektnehmer, die eben so Horizon Europe Projekt durchführen wollen.
Jetzt möchten wir uns ein bisschen über den Forschungsrahmenplan, der auf uns zukommt oder der ab jetzt dann gilt, für unser Ministerium, für unser Haus, für ganz Österreich eigentlich, beschäftigen. Und ich möchte zu Beginn vielleicht fragen, warum braucht ihr oder wo habt ihr jetzt einen neuen Forschungsrahmenplan für die nächsten 4 Jahre aufgestellt? Und warum braucht man sowas?
Weil wir im Ressort gesagt haben, auch in Abstimmung mit meinem Sektionschef und mit der Hierarchie, dass wir im Haus eine Strategie brauchen, wie wir mit Forschungsthemen die nächsten Jahre umgehen. Es gibt einfach sehr viele Veränderungen, es gibt neue Schwerpunkte und wir haben gesagt, wir brauchen eine Strategie, also einen groben und einen großen Rahmen, der uns die Rahmenbedingungen aufspannt und die Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Das hat jetzt zweierlei Funktionen, einerseits nach innen, um das nach innen zu kommunizieren zu den Dienststellen, aber natürlich auch nach außen hin, um auf europäischer und österreichischer Ebene auch Werbung zu machen und darauf hinzuweisen, dass es Themen gibt, die man stärker noch mitdenken muss in der Zukunft.
Das heißt, euer Auftrag sozusagen ist, in den nächsten 4 Jahren nicht nur die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Klimaeffekte, die wir haben, Umweltschutz, durch Forschung gut zu begleiten. Bedeutet aber nicht jetzt, dass wir alle Probleme in unserem Haus lösen können oder alle Themen beforschen können, sondern es wird der Fokus gelegt, Schwerpunkte gesetzt. Und das ist das große Ziel, die Schwerpunkte da jetzt aufzusetzen, oder?
Genau, es werden Schwerpunkte gesetzt und in erster Linie geht es darum zu sagen, das sind Themen, die uns interessieren. Man kann sich das so vorstellen, wenn ein externer Projektwerber, Werberin ein Projekt einreichen will, muss ja wissen, was fällt denn in den Bereich, den das Ministerium interessiert. Mhm. Und die kommen mit einer konkreten Projektidee, die man dann diskutieren kann. Und das findet sich eben in diesem Forschungsprogramm drinnen wieder, also im Programm für Forschung und Entwicklung.
Wie ist der Prozess jetzt bei der Erstellung dieses Forschungsprogramms gelaufen? Es ist ja nicht so gewesen, dass du die hingesetzt hast und das sind jetzt meine Ziele. Mhm. Oder Minister Totschnig hat das vorgegeben. Natürlich hat es die Vision 2028 Plus gegeben, wo man gewisse Vorgaben auch herausschälen kann. Wie war dann euer Prozess?
Naja, da gibt es natürlich viele Dokumente, die auf den Prozess eingezahlt haben. Du hast sie schon genannt, die Vision 2028, aber da gibt es auch im Forstbereich, im Wasserbereich und im Umweltbereich natürlich wesentliche Strategien und Dokumente, die mal wir gesichtet haben und als Ausgangsbasis verwendet haben. Im nächsten Schritt ist uns natürlich wichtig gewesen, da auch die Forschung mitzunehmen, die interessierte Fachöffentlichkeit und das Haus. Das heißt, wir haben den Prozess, sage ich mal, auf drei Phasen aufgeteilt. In der ersten Phase haben wir uns intern beschäftigt, was haben wir denn für mögliche Szenarien bis 2050.
Mögliche Szenarien heißt, welche Herausforderungen kommen auf uns zu? Wo braucht zum Beispiel der Landwirt, die Bäuerin eine Begleitung?
Genau. Mhm. Also was für Herausforderungen kommen da? Und das haben wir gemacht mit den Fachabteilungen im Haus, mit den forschungsaktiven Dienststellen, also mit den ressorteigenen Forschungseinrichtungen, aber auch mit weiteren Stakeholdern und Bedarfsträgern. Und aus dem haben wir mal einen ersten Bedarf formuliert. Und mit dem sind wir dann im Endeffekt in einen sehr, sehr partizipativen, interaktiven Prozess gestartet, der gemündet hat in über 25 Workshops mit über 200 Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die sich da beteiligt haben.
Aus allen Bereichen, also die Stakeholder entlang der Wertschöpfungskette, es waren die Universitäten eingebunden, es waren private Forschungsstellen eingebunden, es war die Landwirtschaftskammer eingebunden.
Genau, also die Interessensvertretungen sind eingebunden gewesen, die Bildung, die Beratung.
Bildung, ja, natürlich
auch ganz wichtig. Die da ganz wesentlich sind, die wir natürlich auch als wichtige Multiplikatoren sehen, weil wir sind ja als Ressort zwar doch sehr forschungsaktiv, aber wir brauchen auch Partner, mit denen wir Forschungsergebnisse umsetzen können, sie dann in die Praxis bekommen. Wichtiger Hebel ist da die Bildung, der schulische Bereich und auch der Hochschulbereich, aber natürlich auch die landwirtschaftliche Beratung im Agrarbereich.
Und da sind wir in Österreich fairerweise sehr gut aufgestellt, oder?
Genau, ja. Und das können wir auch wirklich nutzen und das haben wir auch gesehen, dass das sehr große Benefits hat für den ganzen Prozess, dass man das eben mit die Expertise einfach mit reinnehmen kann, die
dort schon vorhanden ist. In der Umsetzung das nutzen kann, natürlich genau, der Ergebnisse. Damit das Forschungsergebnis am Bauernhof ankommt,
oder? Damit es am Bauernhof ankommt, damit es in der Praxis ankommt, damit Forschungsergebnisse dort ankommen, wo Entscheidungen getroffen werden. Ja, ja. Also in der Politik oder auch in der Verwaltung oder beim Bauern oder in der Praxis.
Ja. Was sind so die großen Leitgedanken, die herausgekommen sind, im neuen Forschungsrahmenplan? Mhm. Großen Leitschienen.
Die großen Leitschienen für das neue Programm, abseits von den thematischen Schwerpunkten, ist natürlich das Thema Zusammenarbeit. Mhm. Wir müssen viel stärker zusammenarbeiten zwischen den verschiedenen Einrichtungen. Das ist doch was, was ich mitgenommen habe, was immer nur den Bedarf für Austausch gibt. Mhm. Wir müssen schauen, dass wir Forschungsergebnisse besser und gut kommunizieren. Wir machen das schon gut. Mhm. Es gibt aber noch Potenzial, das noch besser zu tun. Mhm. Und eben diese Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren von der Praxis, die jetzt wirklich ein Forschungsergebnis braucht und diejenigen, die dann Empfehlungen aussprechen.
Also sozusagen können. Aufsteigend oder absteigend, dass man gut zusammenarbeitet, also bis zum Hof hin.
Genau,
ja. Ja, das sind Dinge, wo wir uns sehr stark bemühen, unseren Beitrag dazu zu leisten. Ist natürlich nicht immer einfach, gerade wenn ich die universitäre Forschung mir anschaue, da gibt es oft andere Ziele oder Erwartungen. Dort ist die Bildung oder das Forschen, die Wissenschaft, das wissenschaftlich Publizieren oft ein sehr hoher Stellenwert und da fehlt es dann ab und zu auch an Ressourcen, es bis zum Bauernhof hinauszutragen, oder?
Ja, das sind, glaube ich, unterschiedliche Systeme, die da miteinander kommunizieren müssen. In der universitären Forschung ist die Publikation ist die Währung der Universitäten. Das ist das, an dem du gemessen wirst, als Forscher und als Forscherin. Und wir haben halt den Anspruch, dass wir eben nicht nur Beiträge, also Journal-Beiträge haben, die sehr wichtig sind und notwendig sind, sondern dass man da darüber hinausgeht und da sagt, das bringen wir jetzt in die Praxis. Okay. Genau. Beispielsweise früher hat man sich vielleicht hingesetzt und ein Projekt oder einen Bericht geschrieben über Dürremanagement in der Landwirtschaft beispielsweise und unser Ziel ist, dass wirklich der Forscher, die Forscherin da rausgeht und am Feld steht in Gummistiefeln und im Endeffekt gemeinsam mit der Beratung mit dem Bauern oder der Bäuerin dann entscheidet, was machen wir, erstens, was haben wir für ein Problem, was machen wir und wie können wir es lösen.
Ja, ein gutes Bild, die Gummistiefel. Im Forschungsrahmenplan oder wenn man so deinen Ausführungen hört, in deinen Vorträgen, sagst du oft Forschung in der Transformation. Mhm. Was meinst du konkret damit?
Ja, das ist was uns transformative Forschung uns doch beschäftigt, und zwar, wie kann Forschung auch einen Beitrag leisten zur Veränderung? Und wir verstehen das im Sinne von Forschung nicht nur als beobachtende, analysierende Disziplin, sondern Forschung, die sich auch an Veränderungsprozessen beteiligt und das auch wirklich nicht nur im Sinne von der Seitenlinie kommentiert, sondern auch wirklich da mit dabei
begleitet, ist. Begleitet, genau. An der Hand nimmt.
Genau.
In die Zukunft mitentwickelt an Betrieb.
Genau.
Hilfeleistend ist.
Hilfeleistend, und es geht ja in beide Richtungen. Es ist nicht nur im Sinne von, die Forschung bringt das.
Lernend von der Praxis sozusagen, dass das auch wieder zurückkommt.
Genau, meinst geht du, in oder? Beide Richtungen.
Ja, ist ganz was Wichtiges. Welche Rollen spielen im Forschungsrahmenplan die Themen, die jetzt so präsent sind? Ich meine jetzt nicht die politischen Themen wie Unruhe und Krieg. Natürlich spielt das auch in den Forschungsrahmenplan, wenn es um Resilienz geht, um Eigenversorgung geht, aber zum Beispiel Klimawandel oder Klimaschutz, Biodiversität. Wie sehr ist das drinnen im neuen Forschungsrahmenplan?
Das sind wirklich zentrale Themen im neuen Forschungsprogramm drinnen. Mhm. Ich meine, man darf das nicht vergessen, dass die aktuellen Herausforderungen aus weltpolitischer Perspektive sich natürlich auch auf den Forschungsbereich niederschlagen werden. Das heißt, wir haben da ganz große Themen auf geopolitischer Ebene, aber natürlich der Klimawandel, die Klimawandelanpassung, die Biodiversität und die Biodiversitätskrise, die stattfindet, das sind doch Themen, die uns zu denken geben. Aber es sind auch Fragen, wie können wir auf Ebene von Betrieben und von Unternehmen zukünftig wirtschaften, wenn wir diese gestiegenen Anforderungen haben. Das sind immer ein zweischneidiges Schwert, also die gestiegenen Anforderungen und natürlich, dass man mit dem auch umgehen muss
können. Im Idealfall wäre es gut, wenn man sozusagen immer die Synthese schafft und für eine Win-Win-Situation. Natürlich gibt es aber auch Situationen, wo man durchaus dann auch sagen muss, am Ende des Forschungsprojektes, es ist aus der Sicht von X, wäre das ein Vorteil, aber Y, zum Beispiel betriebswirtschaftlich, ist es zurzeit nicht hebbar.
Ja, das sind wir bei den Interessenskonflikten, wenn die Forschung empfiehlt, klassisches Beispiel, der Pflanzenschutzmitteleinsatz ist um x Prozent zu reduzieren, und derjenige, der den Betrieb leitet, sagt, naja, aber dann kann ich zusperren, weil ohne die Mittel und ohne das kann ich nicht wirtschaften, dann ist man genau bei so einem Interessenskonflikt drinnen.
Und dann muss natürlich die Forschung auch schauen, dass ich Alternativen erarbeite, oder?
Alternativen und nicht nur eben Empfehlungen, sondern wirklich Empfehlungen, die man auch in der Praxis dann umsetzen kann.
Genau.
Also es geht nicht nur um das Analysieren und Aufzeigen, sondern auch wirklich eine Lösung aufzuzeigen. Und das ist nicht immer einfach, weil natürlich, sage ich jetzt einmal, in einem Wissenschaftssystem die Publikation die harte Währung ist. Das sind die Ergebnisse, die da zählen. Und die Implikationen beim typischen Paper zwar drinnen sind, aber natürlich nicht diese Tragreichweite haben, wie sie jetzt bei uns zum Beispiel im Haus ist und da dann in der Beratung benötigt wird. Ja. Man muss es ja umsetzen und übersetzen können.
Eben. Ihr habt 8 große Themenschwerpunkte herausgestellt. Können wir die ein bisschen durchgehen, dass wir mal nicht oberlesen, sondern dass wir einfach sagen, jetzt gehen wir mal in den ersten und was ist damit gemeint? Was ist der erste Themenblock?
Ja, also der erste Themenblock ist im Endeffekt der Klima- und Stoffkreisläufe. Da geht es ganz viel um Emissionen. Nicht nur natürlich aus der Landwirtschaft, weil Emissionen auch in vielen anderen Industriebereichen anfallen. Und wir als Ressort im Forschungsbereich ja nicht nur zuständig sind für agrarische, forstliche Themen, sondern das ja mittlerweile auch der Umweltbereich ist und der Klimabereich. Und das wollen wir in diesem Schwerpunkt näher beleuchten.
Okay. Und es geht auch um Klimaschutz in dem Zusammenhang, oder?
Da geht's auch
Reduktion, aber auch Anpassung, ist das auch da drinnen?
Oder? Die Klimawandelanpassung ist auch da drinnen, genau. Mhm. Das ist einerseits dort drinnen, aber natürlich auch in dem
Schwerpunktbereich,
genau, wo es um Kulturpflanzen beispielsweise geht.
Mhm. Also das ist das erste Thema. Im zweiten großen
Block. Im zweiten was wir gesehen haben in vielen Workshops, ist diese Frage, wie geht man denn mit den Herausforderungen auf Ebene von Betrieben um? Was machen die Betriebe, die in den Regionen sind, und wie geht es den Menschen dabei, die diese Betriebe leiten und dann auch in Gemeinden beispielsweise leben? Und dem wollen wir uns in diesem zweiten Themenschwerpunkt mehr widmen, also das Zusammenleben in der Region.
Region und Betrieb und auch, wie geht es den Bauern auf den Betrieben und den Bäuerinnen?
Das ist genau, da drinnen. Ja, das ist da drinnen. Also Fragen von Unternehmensnachfolge, Diversifizierung und so weiter und so fort, die wir dort eben drinnen haben, in diesem Schwerpunkt.
Ja, sehr wichtig. Mhm. Und wir sind ja in Österreich, haben wir Gott sei Dank, zählen wir zur jüngsten Landwirtschaft sozusagen. Wir haben sehr viele junge und auch Gott sei Dank viele Hofübernehmer drinnen. Dritter Punkt.
Biodiversität und Lebensräume. Glaube ich, ein Thema, das nicht aktueller sein könnte.
Ja.
Die ganze Resilienz-Thematik von natürlichen Systemen, wo wir uns stärker dem auch widmen wollen und wo natürlich vor dem Umweltgedanken und vor den Umweltschwerpunkten, die wir haben, auch einiges mit reinkommen wird.
Da ist auch die Renaturierungsverordnungsvorgaben, sind da praktisch ein Puzzlestein da drinnen. Wie können wir die erfüllen? Wie können wir die Betriebe mitnehmen, ohne sie sozusagen zu overrulen, auch wieder zu begleiten, zu kombinieren nach Möglichkeit?
Genau, oder? Und da haben wir gleich im Biodiversitätsbereich natürlich, da kommen wir, was man dort sieht, ist, dass wir unterschiedliche Formate in der Ressortforschung haben. Und in der neuen Ressortkonstellation ist natürlich auch der Biodiversitätsfonds beispielsweise ein sehr wichtiger Baustein, wenn es darum geht, auch Forschungsprojekte gemeinsam dann voranzubringen.
Okay, da erwarten wir uns schon große Impulse, oder?
Da wird sich einiges kommen, ja. Insbesondere aus der Zusammenarbeit.
War das vierte jetzt, glaube ich?
Das dritte ist es gewesen.
Ja.
Dann haben wir natürlich ganz einen großen Themenbereich, die letzten Jahre auch aus dem Regierungsprogramm kommend, wo es um Nutztiersysteme geht, also Tierhaltung der Zukunft. Mhm. Wie schaut das aus mit Tierwohl, mit Tierhaltung?
Klimaschutz auch?
Klimaschutz beispielsweise. Mhm. Was für digitale Technologien kann man nutzen?
Okay.
Bei der Tierhaltung, das wird in dem Bereich im Vordergrund stehen.
Bis hin zur Weidewirtschaft sozusagen.
Genau.
Ja. Okay, der tierische Bereich, dann ist der pflanzliche Bereich mit Sicherheit
ein wichtiges Thema. Genau, Kulturpflanzen, Wasser und Boden.
Ja.
Da geht es natürlich um Klimawandel angepasstes Saatgut, da geht es um Züchtungsmethoden der neuesten Generationen, dort geht es um Wassermanagement.
Grüne Gentechnik als Stichwort?
Ich würde es nicht grüne Gentechnik nennen, aber neue gezielte Züchtungsmethoden, die doch in der Forschung, im Forschungsbereich sehr, sehr viel diskutiert sind. In der Politik gibt es eine klare politische Position dazu. Mhm. Auch in Österreich, aber auf Forschungsebene wird das diskutiert, ja. Genau. Und die Frage natürlich, wie kann man Wasser beispielsweise in der Landschaft stärker halten?
Ja, so Schwammlandwirtschaft sozusagen. Die Starkregenereignisse nehmen ja zu, gleichzeitig lange Dürrebüro. Es macht alles Sinn, was das Wasser auf der Fläche haltet, oder?
Genau, ja.
Und da sind auch die Bundesanstalten im wasserwirtschaftlichen Bereich bei uns sicherlich sehr stark
involviert. Da ist sehr, sehr viel Expertise im Ressort vorhanden. Ja. Ja. In der Wassersektion, aber natürlich auch im Bundesamt für Wasserwirtschaft und allen anderen, die dort mitgestalten und dabei sind.
Ja. Nächster Punkt wäre?
Lebensmittelsysteme, Ernährung und eben die Frage, wie man denn mit der Produktion umgeht. Da geht es viel um Nachhaltigkeitsdaten, da geht es viel um Versorgungsketten.
Okay, und auch neue Versorgungsketten?
Da geht es viel um alternative Proteinquellen beispielsweise aus pflanzlicher Produktion. Da gibt es ja neue Kulturen, die wir vielleicht in Österreich momentan noch nicht in dem Ausmaß anbauen, aber anbauen können in Zukunft. Aber natürlich auch Fragen, wie man ansonsten Eiweißbedarf beispielsweise decken kann.
Das heißt, da geht es auch um Sicherung einer vielfältigen Eigenversorgung am Tisch sozusagen über innovative Produkte, neue Pflanzenarten, neue Verarbeitungsmöglichkeiten. Und da sind wir in Österreich, und wir sind ja sehr innovativ und gerade Bäuerinnen und Bauern können sie da einbringen. Glaube ich, schon ein spannendes Feld.
Da sind wir sehr innovativ und ich glaube, insbesondere diese Versorgungs- und Ernährungssicherheit, das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen, weil Lieferketten natürlich in den letzten Jahren und auch letzten Monaten fragiler geworden sind.
Ja. Und natürlich, weil wir einen hohen Standard umsetzen wollen und unsere österreichische Bevölkerung gesund ernähren wollen, oder? Das ist ein wichtiges Thema. Ja. Das war das sechste, oder?
Das ist das sechste Thema. Man sieht, wir sind ein großes Ressort. Also das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz, Regionen- und Wasserwirtschaft hat ein sehr, sehr breites Aufgabenbereich. Also die Zuständigkeiten sind breit. Und da sind wir wirklich das forschungsaktivste Ressort und demnach haben wir auch entsprechend 8 Schwerpunkte, denen wir uns widmen.
Ja.
Der siebte Schwerpunkt ist ein ganz wichtiger Bereich, da geht es um Wald, nachwachsende Rohstoffe und die Bioökonomie. Da ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel gelungen aufgrund vom Waldfonds. Das sind Fragen beispielsweise, wie muss denn der Wald der Zukunft ausschauen, damit der auch in 100 Jahren noch steht. Das sind aber Fragen, wie können wir Kreisläufe im Holzbau beispielsweise noch besser schließen, wie können wir die Bioökonomie nutzen.
kaskadische Nutzung von Ressourcen sozusagen, nicht gleich in die Biogasanlage zu gehen, sondern vorher noch zu nutzen. Oder?
Thermische Verwertung als, ja, als letzte.
Weil ja im Prinzip, wenn wir fossile Energieträger reduzieren, müssen wir Kohlenstoffquellen woanders herkriegen, wenn wir das ersetzen wollen. Und da ist natürlich auch die Photosynthese immer die Basis. Und wenn ich Photosynthese als Basis habe, ist die Fläche die Basis. Und dann sind wir wieder bei den Bäuerinnen und Bauern draußen und bei den Forstwirten. Mhm. Und diese Ressourcen, die die produzieren, müssen wir wieder effizient dann weiter nutzen, oder?
Genau, das sind wirklich zentrale Fragen, die wir in dem Programm für Forschung und Entwicklung da drinnen haben.
Ja, super, ist sehr wichtig.
Und dann gibt es natürlich noch einen letzten Bereich, der auch aufgrund, sage ich mal, der Hochwasserereignisse, die es in der Vergangenheit ja auch in Österreich gegeben hat, an Bedeutung gewonnen hat, wo man in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel hat umsetzen können. Das ist der Bereich Schutz vor Naturgefahren. Mhm. Und auch Schutz und Entwicklung im Endeffekt.
Es geht vom Hochwasser bis zu Hangrutschungen und dergleichen.
Es geht vom Hochwasser bis zum Starkregenereignis. Da gibt es sehr, sehr viele Expertise in der Wildbach- und Lawinenverbauung. Da geht es aber und wird es zukünftig auch stärker gehen, wird auch auf europäischer Ebene diskutiert, um Fragen von Dual Use beispielsweise.
Was ist das konkret?
Wie kann man Entwicklungen, die im zivilen Bereich passieren, auch umlegen auf beispielsweise Schutz von kritischen Einrichtungen in Österreich?
Das verstehe ich jetzt noch nicht ganz. Kannst du mir das nochmal erklären mit einem Beispiel?
Bei Dual Use geht es darum, dass man beispielsweise digitale Technologien, die man in der Landwirtschaft erprobt, aber die man auch in anderen Bereichen erprobt, auch für militärische Zwecke einsetzen kann.
Okay, dass man da voneinander lernt und das doppelt nutzt sozusagen.
Genau, das ist auch, sage ich mal, auf europäischer Forschungsebene ein großes Thema im 10. Rahmenprogramm.
Okay, und über all diese Themen drüber steht auch sozusagen Nutzung digitaler Systeme, KI-Systeme, oder? Einbindung, genau, in die Forschung. Das ist ja nicht ein eigenes Forschungsgebiet, sondern es ist sozusagen ein Hilfsmittel.
Ja, wir haben bewusst gesagt, alles was digitale Techniken, Technologie ist, das ist so ein großes Querschnittsthema, dass das in alle diese Themenbereiche mit reinspielt. Das ist einerseits, können das Anwendungen von Precision Farming beispielsweise sein, das kann aber auch ein KI-System sein, das in alle diese Themenschwerpunkte mit reinspielt.
Aber es wird sozusagen die KI nicht alle Probleme lösen können, aber es ist ein wertvolles Hilfsmittel, um zu neuen Ergebnissen zu kommen, oder?
Ich glaube, bei der KI haben wir noch viel zu entdecken. Mhm. Einerseits, ich denke mir dasselbe immer, wie die KI kann schneller schreiben, sie kann schneller übersetzen, sie kann schneller zusammenfassen. Sie liefert unglaublich gute Ergebnisse und gleichzeitig liefert sie auch Ergebnisse, die halluzinieren und die eigentlich nicht verwertbar sind. Und ich glaube, da haben wir noch viele Lessons, die wir lernen können, ja, wenn es um die KI-Nutzung geht in den nächsten Jahren. Ich glaube, da stehen wir erst am Anfang, was das alles bedeutet.
Du hast vorher gesagt, Ergebnisumsetzung ist etwas ganz was Wichtiges. Wo kann ich mich informieren über den über die Projekte, die ihr aktuell managt, oder auch dann in Zukunft den Forschungsrahmenplan? Da gibt es ja Plattformen, die ihr nutzt, wo es hinausspielt. Es gibt Systeme in Österreich, die wir hier bedienen. Was kannst du dazu zu sagen?
Wir haben eine eigene Forschungsplattform, www.dafne.at.
Welches D? D-A-F-N.
Dora, Anton, Friedrich, Norbert, Emil. Genau, also die Datenbank für nachhaltige Entwicklung. Okay. Auf der sämtliche Forschungsergebnisse der Ressortforschung allumfassend publiziert sind und der Öffentlichkeit zugänglich sind. Mhm. Das heißt, dort kann man sich über Forschungsergebnisse informieren. Wir haben seit einigen Monaten einen eigenen Newsletter, wo auch
neue... Den kann man abonnieren.
Bekommt man recht periodisch zugeschickt mit neuesten Informationen zu kürzlich abgeschlossenen Projekten, aber auch zu Projekten, die jetzt momentan neu starten.
Ist auch etwas, was vielleicht für manche Fachzeitungen, Pressestellen sehr relevant wäre.
Genau, das sind unsere Bemühungen, im Forschungsergebnisse noch stärker nach außen zu tragen. Mhm. Und deswegen haben wir das eben begonnen und wird auch sehr, sehr gut angenommen. Dann haben wir beispielsweise als ganz wesentliches Flagship-Event, haben wir einmal im Jahr den Tag der Ressortforschung, wo Expertinnen aus Verwaltung, aus Forschung und auch Bedarfsträger, Trägerinnen zusammenkommen, um eben sich auszutauschen zu aktuellen Forschungsthemen.
Das heißt, ihr habt so jedes Jahr ein Schwerpunktthema. Mhm. Das geht dann auch so weit, dass man auf dieses Schwerpunktthema basiert dann auch Forschungsprojektanträge einreichen kann, die dann gefördert werden möglicherweise. Also ihr denkt da den Kreislauf durch bei diesem Tag der Ressortforschung.
Genau, wir haben immer, sage ich mal, den Anspruch, Projekte vor den Vorhang zu holen, die zu dem Themenbereich, den wir haben, wirklich wesentlich beitragen. Und wenn es die Möglichkeit gibt, auch natürlich in Abstimmung mit der Hierarchie bei uns im Haus, dann kann man auch Incentives schaffen für entsprechende Projekteinreichungen. Aber das ist gar nicht immer notwendig, weil man einfach auch ja laufend Forschungsprojekte einreichen kann.
Und daneben gibt es ja auch so die AKIS-Plattform. Mhm. Kannst du das kurz erklären?
Ja, wir haben ganz viele Initiativen in Österreich. Da gibt es AKIS, wir haben Speeding Up Innovation, wir haben Factsheets gemeinsam mit dem Ökosozialen Forum, die alle zum Ziel haben, Forschungsergebnisse aus der Praxis, also sowohl Projekte, die bei uns laufen, aber auch Projekte, die bei der FFG laufen, die von den Universitäten selber getragen werden, um besser zu kommunizieren. Und das sind alles wichtige Initiativen, um Forschung noch stärker dorthin zu bringen, wo sie dann auch wirken kann.
In den letzten Jahren hat es Bemühungen gegeben, die Zusammenarbeit im alpinen Bereich ein bisschen zu fokussieren. Ich sage jetzt die Drei-Länder-Zusammenarbeit, Bayern, Südtirol, Österreich, mit teilweise doch gleichen Herausforderungen und Problemen. Vielleicht kannst du zu diesen Drei-Länder-Kooperationen auch ein bisschen was sagen.
Ja, also ich glaube, Forschung, wenn man Forschung denkt, dann muss man gleichzeitig auch an Europa denken. Und ohne Europa gäbe es viele der Forschungsprojekte nicht, die wir heute haben, und auch viele der Erkenntnisse nicht. Das Forschungsrahmenprogramm der Kommission ist da ein sehr großer Flieger, den natürlich auch entsprechend braucht, bis er in eine andere Richtung fliegt oder sich anpassen kann.
Und ist auch sehr aufwendig für die Forschenden,
muss ich dazu sagen. Sehr aufwendig.
Bürokratisch ist es auch. Also du musst viele Dokumente ausfüllen. Der Antrag ist sehr aufwendig und es wird nur jedes vierte, fünfte Projekt danach genehmigt. Also da buttert man schon sehr viele Ressourcen hinein.
Und deswegen, wie gesagt, wir haben seit mittlerweile 2016 gibt es auf politischer Ebene eine Forschungskooperation Bayern, Südtirol, Österreich, wo wir gesagt haben, auf dieser Ebene mit diesen drei Ländern kann man sehr, sehr agil zusammenarbeiten und gemeinsam Forschungsprojekte unterstützen und auch ins Laufen bekommen, die man sonst vielleicht nicht hätte. Und das, glaube ich, ist ein großer Vorteil. Großer Vorteil auch deswegen, weil die Voraussetzungen in den drei Ländern vergleichbarer sind, als das beispielsweise zwischen Österreich und am Land in Südeuropa beispielsweise ist.
Ja. Also auch da gibt es wertvolle Initiativen, die ihr mitsteuert.
Ja, und da ist man sehr, sehr agil und man kann da sehr schnell reagieren und auch Sachen ins Laufen bekommen. Also ich glaube, diese Forschungskooperation zwischen Bayern und Südtirol ist wirklich ein Erfolgsbeispiel, wie man das denken kann und was man auch mit wenig Mitteln, das muss man natürlich dazu sagen, dass das nicht zu vergleichen ist mit einem großen Forschungsrahmenprogramm. Aber man ist da sehr zielsicher unterwegs und kann Themen, die für alle drei Regionen relevant sind, nach vorne bringen.
Ja, und vor allem, wir haben ja die gleichen klimatischen Voraussetzungen in vielen Bereichen.
Genau,
und es macht ja Sinn, gemeinsam an Strategien zu arbeiten. Wo geht Europa hin im Forschungsbereich? Das hat sich ja auch eingebunden. Kann man da so ein paar Sachen herausschieben? Es kommt ja ein neues Forschungsprogramm Horizon Europe 10 heraus. Wo wird es da hingehen?
Naja, also es geht viel in Richtung Simplification.
Heißt das? Vereinfachung?
Vereinfachung.
In der Projektabwicklung oder?
In der Programmierung von diesem Forschungsprogramm. Es soll treffsicherer werden.
Treffsicherer bedeutet,
dass es wirkungsorientierter wird, also dass man stärker auf den Output und die Wirkung von Forschung schaut.
Also auch das, was wir in Österreich hier versuchen, dass es auf den Betrieben zum Beispiel ankommt, dass es in der Region ankommt, dass es nicht nur ein Abschlussbericht ist, wo man viel angeschaut hat, aber keiner gespürt was davon, sondern es soll einen Impact haben, oder?
Genau, da geht man von den, also wir haben ja momentan nur aktuelle Vorschläge, also Horizon Europe ist ja in der 10. Auflage immer noch in Diskussion.
Ja. Ja.
Was man aber sieht, ist, dass es sehr stark in Richtung die Schließen der Innovationskette geht. Bedeutet von der Grundlagenforschung hin zur angewandten Forschung, den ersten Tests im Feld und dann wirklich auch der Monetarisierung, also dem Verkaufen von einem Forschungsergebnis. Und das ist, glaube ich, eine notwendige Sache, dass man Schwerpunkte setzt. Das ist aber, glaube ich, für viele Bereiche auch eine Herausforderung.
Weil man nicht alles monetarisieren kann.
Eine Langzeitevaluierung oder Monitoring, da kann ich nicht ein Produkt entwickeln, wie wenn ich einen neuen Chip für einen Computer irgendwie entwickle.
Ja, und es gibt auch Themen, wo das Ergebnis extrem wichtig ist, aber nicht in einen monetären Mehrwert verkauft werden kann, sozusagen, dass eine Firma damit ist. Ich denke jetzt an Low-Input-Projekte in der Landwirtschaft zum Beispiel. Da geht es ja genau darum, mit wenig externen Input viel Output zu produzieren oder einen guten Output zu produzieren. Und da ist die Industrie vielleicht im Hintergrund gar nicht so interessiert an einem Ergebnis, weil es ja sozusagen Kosten oder weil es Umsatz reduziert für die Firmen.
Und das wird ein großes Thema werden, also dass man in Zukunft noch stärker im Sinne von Output von Produkten, was man verkaufen kann, denken muss, wenn es um Forschung geht in Europa.
Okay, deswegen braucht es ja ein österreichisches Forschungsrahmenplan und Konzepte, weil man dort vielleicht nicht ganz so in diesen Bereich hinein muss.
Da gibt es immer nur Themen, wo wir auch im Ressort natürlich darüber nachdenken müssen und auch können, von der Forschung zur Innovation und dann wirklich zur langfristigen Umsetzung, ja.
Jetzt hast du dieses Forschungsprogramm erarbeitet mit deinen Mitarbeitenden. Es ist sehr gut abgestimmt mit der Community in Österreich. Wenn du in die Zukunft schaust und wenn wir im Jahr 2031 wieder einen Podcast machen, was haben wir erreicht?
Was wir erreicht haben, ist, sage ich mal, auf Ebene der Rahmenbedingungen, dass die Finanzierung für Forschung zu den natürlichen Ressourcen, damit eingeschlossen als was agrarische Themen sind, Lebensmittel, aber auch Umwelt und Klima, dass die entsprechend angekommen sind und dass wir auch die entsprechenden Finanzierungsquellen in Österreich diskutiert haben. Und da sehe ich sehr, sehr stark gefordert natürlich die Instrumente, die wir haben im Bereich einer FDI-Strategie.
Was verstehst du darunter?
Dass wir in Österreich sagen, Forschung sind auch natürliche Ressourcen, die man mitdenken muss.
Das ist jetzt dort nicht abgebildet so sehr?
Das ist momentan natürlich drinnen in den Leistungsvereinbarungen der Universitäten beispielsweise. Aber ich denke, da gibt es Potenzial, weil da auch Innovationspotenzial vorhanden ist für neue Produkte. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das stärker mitdenken und das aber gemeinsam machen. Also gemeinsam mit den Ressorts, die daran beteiligt sind.
Das würde bedeuten, dass es... dass unsere Themen, die wir im landwirtschaftlichen Forstwirtschaften stärker auch über diese Plattformen gearbeitet werden können und dass man dort finanzielle Mittel erreicht, oder?
Finanzielle Mittel, dass man sich besser abstimmt, damit man einfach die Expertise erheben kann und die auch erfolgreicher wird, sage ich mal, auf europäischer Ebene. Okay. Weil dann kann ich natürlich bei Horizon Europe noch besser auftreten und mehr Rückfluss für Österreich generieren, wo im Endeffekt die ganze Community wieder davon profitiert.
Ja. Du hast einen sehr großen Bereich über, mit wesentlichen Punkten, die uns in Zukunft beschäftigen werden. Wie geht es dir in diesem großen Themenfeld und wo nimmst du eigentlich die Energie her oder deine Freude an dieser Arbeit?
Ich glaube, einen ganz großen Vorteil, und zwar, dass mich ganz, ganz viele Themen inhaltlich wirklich interessieren. Mhm. Also ich habe es vorher ganz kurz angesprochen, primär ausbildungstechnisch habe ich ja Geografie studiert, dann habe ich internationale Wirtschaftswissenschaften gemacht, dann habe ich mich mit Ökotoxikologie beschäftigt. Mhm. Ich glaube, das ist einfach total spannend, wenn man unterschiedliche Projekte am Schreibtisch hat, mit denen man sich vorher vielleicht in dieser Tiefe nicht beschäftigt hat. Da kann man immer was dazulernen. Das finde ich extrem spannend und das macht mir Spaß.
Ja, super. Ich wünsche dir alles Gute für deine weitere Arbeit, für dein ganzes Team. Wir arbeiten sehr gut zusammen, also es ist wirklich sehr erfreulich und es macht Spaß, uns auch. Und der Spaß ist das Wichtigste, oder? Wenn man irgendwo mit Freude dabei ist, dann gelingt es auch eher.
Genau.
Und das wünsche ich dir und deinem Team. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast teilen. Es gibt sehr viele schon wertvolle Beiträge zu hören und zu sehen. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören bei AgrarScience Wissen kompakt, unserem Podcast von Raumberg Gumpenstein. Stop.